Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Am Mikrofon Daniel Voll.
Hunger und Unterernährung gehören seit Jahrzehnten zu den Dauerbrennern der internationalen Politik. Im Jahr 2000 versprachen die Staats- und Regierungschefs der UNO-Länder, die Zahl der Menschen, die unter Hunger und Unterernährung leiden, bis 2015 zu halbieren. Doch die Bilanz, 3 Jahre vor dem Termin, ist peinlich, sagt Jean Faider, Botschafter von Luxemburg bei UNO und Welthandelsorganisation in Genf.
Als dieses Projekt angenommen wurde, gab es ungefähr 840-50 Millionen von unterernährten Leuten. Und heute sind wir nah an der Grenze von 1 Milliarde. Wir sind also nicht zurückgegangen, wir sind in die andere Richtung gegangen, auch während der Krisen, die wir die letzten 2-3 Jahre erlebt haben. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung und wir müssen da wirklich uns Gedanken machen, wie wir diese Tendenz jetzt wieder rückgängig machen können.
Jean Faider hat sich Gedanken gemacht. Als Präsident der UNO-Organisation für Handel und Entwicklung hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel «Mordshunger». Dabei geht er den Ursachen der Ernährungskrise nach und möglichen Strategien, um den Hunger zu lindern. Die Bedeutung der Landwirtschaft und der Kleinbauern wird heute in vielen Ländern unterschätzt. Davon ist Jean Faider überzeugt.
Man kann Lebensmittelproduktion nicht mit anderen Gütern einfach so vergleichen, wie ein Auto oder Schuhe oder ein Telefon und so weiter. Und ich glaube, jede Regierung muss sich überlegen, ob es sich hier nicht um einen wichtigen politischen, strategischen Sektor handelt, wo man nicht einfach sich in Abhängigkeit begeben kann vom Ausland.
Nur, was ist, wenn die Produktion von Nahrungsmitteln für eine Regierung nicht oberste Priorität hat? Wie im Fall Mexiko bei den Verhandlungen zur nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA. Weil Mexiko dank tiefer Löhne mit den Investitionen der US-Industrie rechnete, öffnete es im Gegenzug die Grenze auch für die Importe der hochindustrialisierten US-Landwirtschaft. Die Resultate dieser Politik sind augenfällig, wie Franco Battel berichtet.
Der Süden Mexikos, die Berge und Täler von Guerrero, Oaxaca und Chiapas. Diese Landschaft gilt als Wiege des Mais. Hier gibt es mehr Maissorten als irgendwo sonst auf der Welt. Doch heute liegen viele Felder brach, es wachsen Unkraut und Gestrüpp. Mexikos Landwirtschaft steckt in einer schlimmen Krise. Auch wenn dies viele Gründe hat, so sticht doch einer hervor, das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA. Es trat 1994 in Kraft. Seither wurden die Zölle auf Lebensmitteln schrittweise abgeschafft. Das heißt, die US-amerikanische Agrarindustrie flutet den mexikanischen Markt mit Mais, Reis oder Weizen. Dies könnte eine Chance für den freien Markt sein, ist es aber nicht, denn die US-amerikanischen Bauern sind hoch subventioniert, während die mexikanischen keine Zuschüsse erhalten, von gleich langen Spießen keine Spur. Die Konsequenzen sind brutal. Seit 1994 verließen Millionen mexikanischer Kleinbauern ihre Felder, sie hatten gegen die US-amerikanische Konkurrenz keine Chance. Es gab Zeiten, da produzierte Mexiko Überschüsse. Heute muss es rund die Hälfte seines Weizens importieren, beim Mais ist es knapp 1/4. Eine Krise, die zuerst das Land spürte, dann aber auch die Städte. Denn dorthin zogen viele der verarmten Bauern. 2007 dann die sogenannte Tortilla-Krise. Der Preis für den importierten Mais stieg sprunghaft an, auch weil immer mehr Mais in Agrodiesel umgewandelt wird. Damals hätte man das Getreide der mexikanischen Kleinbauern gut brauchen können, doch ihre Felder waren schon öd, ihre Höfe verlassen. Armut und Hunger nehmen in Mexiko wieder zu. Am 1. Juli wählt das Land einen neuen Präsidenten. In allen Umfragen liegt Enrique Peña Nieto weit vorn. Er ist der Kandidat der ehemaligen Staatspartei PRI und verspricht, der Landwirtschaft neues Leben einzuhauchen. Der sogenannte Agrarfreihandel mit den USA aber soll bleiben. Eine Rechnung, die kaum aufgehen wird.
Mexiko ist kein Einzelfall. Seit den 80er Jahren haben internationale Institutionen wie Weltbank und Internationaler Währungsfonds ihre Kredite an Entwicklungsländer mit der Bedingung verknüpft, dass diese ihre Märkte liberalisieren und für Importe aus den Industrieländern öffnen. Als Botschafter bei der WTO ist Jean Faida nicht grundsätzlich ein Gegner von freiem Handel.
Aber in der Landwirtschaft, hauptsächlich in den Entwicklungsländern, wo die Produktivität so gering ist, so klein ist, wo der Durchschnittsbauer eine Frau ist, knapp 2 Hektar hat, um zu bebauen und auf keine Beihilfen zählen kann, ist die Produktivität so gering, dass die Relation mit unserer Produktivität in unseren westlichen Ländern enorm groß ist. Wenn Sie diese beiden Landwirtschaften auf einen gemeinsamen Markt bringen wollen, dann zerstören Sie unbedingt die Kleinbauern im Süden. Und das ist zu einem guten Teil erfolgt und ich glaube, das muss man rückgängig machen.
Ein zweites Problem. Parallel zu den Billigimporten von Lebensmitteln haben die meisten Entwicklungsländer ihre Subventionen abgeschafft und weniger in die Landwirtschaft investiert. Und auch die öffentliche Entwicklungshilfe hat unter dem Einfluss von Weltbank und Währungsfonds ihre Beiträge an die Landwirtschaft mehr als halbiert. Hier braucht es eine Kehrtwende, sagt Jean Faida.
Es kommt darauf an in der Zukunft, dass die Regierungen in den Entwicklungsländern der Landwirtschaft eine neue Priorität einräumen in ihren Entwicklungsstrategien. Und dass sie diese Politik neu bestimmen, hoffentlich in Zusammenarbeit mit den Betroffenen, das heißt auch mit den Bauernorganisationen.
Denn Investitionen in die Landwirtschaft lohnen sich, wie das Beispiel Kenia zeigt. Noch immer hungern hier beinahe 10% der Bevölkerung, obwohl die fruchtbaren Regionen vermutlich das ganze Land mit Lebensmitteln versorgen könnten, wenn die Infrastruktur besser wäre und die Verteilung funktionieren würde. Aus Kenia die Reportage von Patrick Wülser.
Kerogeki am nördlichen Hang des Mount Kenya, 1800 Meter über Meer, ein kleines Dorf, 200 Kilometer von Nairobi entfernt. Es weht eine kühle Brise, auf einer Wiese weiden Ziegen. Daneben die Gemüseplantage von Nashan Manyara. Stolz zeigt er uns, was er auf 2 Hektaren alles anbaut.
Hauptprodukt sind die Bananen, dann Süßkartoffeln, Popo, dort Butternüsse und Mais und beim Haus Bohnen, Sukumawiki, Paprika, Erdnüsse und Feuerwurzeln, die wir auch selber essen.
Mancher Gemüsebauer aus dem Berner Seeland würde sich wohl neidisch die Augen reiben, wenn er sehen würde, was seine Berufskollegen aus der roten afrikanischen Erde herausholen. Nashan Manyara ist nicht nur stolz, sondern auch dankbar. Denn es war nicht immer so. Vor den fetten Jahren kamen mit dem Klimawandel die mageren Jahre. Dieser habe alles verändert, sagt Isaac Chome, Chef der lokalen Bauernkooperative.
Die Folgen des Klimawandels bemerkten wir, als die früher so verlässlichen Regenzeiten nur noch unregelmäßig kamen. Wir hatten immer weniger Wasser. Die Dürre- und Hitzeperioden wurden dagegen immer länger.
Die Bauern konnten Aussaat und Ernte nicht mehr zuverlässig einplanen. Trotz fruchtbaren Böden kam es immer öfter zu erheblichen Ernteausfällen. Die Katastrophe konnte abgewendet werden, als man realisierte, dass man am Mount Kenya auf einem riesigen natürlichen Wasserreservoir lebt. Mit Unterstützung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wurde das Wasser am Berg gefasst, kanalisiert und in ein einfaches Bewässerungssystem geleitet. Die Sprühanlagen haben das Leben von 30.000 Personen, welche rund um Kerogeki von der Landwirtschaft leben, nachhaltig verändert.
What change in the Gerson in fact it has brought a lot of change because nowadays we don't know even where there is rainwater.
Wenn es regnet, sind wir froh, aber wir sind nicht mehr alleine auf ihn angewiesen. Wir können das ganze Jahr hindurch bewässern und das ist ein Marktvorteil. Wir ernten unterdessen 3-mal pro Jahr und können auch dann liefern, wenn die anderen noch auf Regen warten.
And that's when we sell our products at a considerable price, yes.
Heute können die Bauern in Kerogeki Sorten anpflanzen, für die es bis anhin zu heiß und zu trocken war. Zum Beispiel Süßkartoffeln. Sie entwickelten sich für die Kooperative zu einer Erfolgsgeschichte. Aus einem abgegriffenen Notizbuch zitiert Isaac Chome die Produktionszahlen der vergangenen Jahre.
Ja, in 2009 we had a lot of sweet potatoes.
Wir begannen mit dem Anbau 2009. Damals verkauften wir für 900.000 Kenia-Schilling Süßkartoffeln. 2010 konnten wir den Ertrag auf 1,2 Millionen Kenia-Schilling steigern. Und letztes Jahr verkauften wir sage und schreibe für 16 Millionen Süßkartoffeln. Dies haben wir der Bewässerung zu verdanken.
16 Millionen Kenia-Schilling sind rund 165.000 Franken. Für Stanley, Bauer und Vater von 6 Kindern, hat sich das Leben mit der Bewässerung komplett verändert.
It has increased greatly. It has increased greatly because by now I can have money per week.
Mein Einkommen hat sich massiv verbessert. Ich kann meine Kinder auf eine bessere Schule schicken und auch besser ernähren. Fast jede Woche kann ich Süßkartoffeln und Bananen ernten. Das heißt, regelmäßiges Einkommen. Unterdessen pflanze ich sogar Feuerwurz an und davon kann ich täglich verkaufen.
Also I have planted the arrowroot. It is assisting a lot.
Stanley verdient heute pro Monat etwa 165 Franken. Damit verdient er mehr als ein Polizist oder ein Primarlehrer in Kenia. Gerade weil das Bewässerungsprojekt den Wohlstand verbessere und dadurch verhindere, dass noch mehr Menschen in die Slums der großen Städte abwanderten, wird es von der Deutschen Entwicklungsbank unterstützt, sagt Hendrik Linneweber, Direktor der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Nairobi.
85% der Kenianer sind in der Landwirtschaft tätig. Und wenn man in Kenia Entwicklung vorantreiben will, muss man sich mit der Landwirtschaft auseinandersetzen. Und wie Sie richtig sagen, gibt es ein Problem der Ernährungssicherung. Es gibt nicht ein Problem mit verfügbaren Nahrungsmitteln, aber eben mit einer gerechten Verteilung. Und insofern macht es Sinn, wie in diesem Projekt eben Nahrungsmittelproduktion zu unterstützen.
Einen Steinwurf von Nashan Manyaras Acker entfernt, hat die Kooperative ihren Sammelplatz. Frauen sitzen unter dem Baum und singen. Die Ernte ist eingebracht. Auf Tüchern türmen sich Berge von Butternüssen, eine Art Wassermelonen. Sie in Nairobi zu verkaufen, bringt mehr Geld als auf dem lokalen Markt. Erst müssen die Butternüsse aber überhaupt dorthin gelangen. Die beste Ernte nützt nichts, wenn sie während der Regenzeit auf langen, schlammigen Wegen verschimmelt und verfaugt. Am besten weiß das Isaac Krekekamana. Als Teebauer kultiviert er eine besonders sensible Pflanze.
Now, when it rains, it is very difficult to reach to wherever you want to go because the road is extremely bad.
Wenn es regnet, ist es extrem schwierig, mit der Ernte überhaupt in die nächste Stadt zu gelangen. Die Lastwagen stecken zum Teil bis zur Achse im Schlamm und bis unsere Ware zur Sammelstelle kommt, sind die Teeblätter längst kaputt. So zu Geschäften ist fast unmöglich. Wenn aber die neue Straße bald einmal fertig ist, wird das für uns Bauern ein großer Gewinn sein.
And that we benefit out of it.
Die Straße, auf die der Teefarmer und seine Kollegen seit Jahren warten, wird in wenigen Wochen beendet sein. Sie wird den Weg in die nächste Stadt von 2 Stunden auf 20 Minuten verkürzen. Die Ernte wird nicht mehr vergammeln und die Milch nicht mehr sauer, nur weil der Lastwagen stecken bleibt. Dank der Straße können die Früchte und das Gemüse aus dieser Region in vernünftiger Zeit auf den Markt gebracht werden und damit nicht nur das Einkommen, sondern auch die Nahrungsversorgung im Land gesteigert werden. Was sind schon 20 Kilometer Asphaltstraße, mag sich nun mancher denken. Sehr viel, wenigstens in Afrika. Hanse Klemen, der einige Kilometer östlich mit einem großen Strohhut am Straßenrand steht, weiß, wovon er spricht. Der Norweger baut seit 30 Jahren Straßen in Afrika.
The main problem in this area is drainage. And the second problem is drainage. And the third problem is drainage.
Das erste Problem beim Straßenbau in Afrika sei Drainage. Das zweite Problem sei Drainage und das dritte Problem ebenfalls Drainage, erklärt der Bauingenieur.
We have so plenty of rain in this area and we have about 3 rainy seasons.
Während den 3 Regenzeiten haben wir hier heftigste Regenfälle und das bedeutet regelmäßig Überflutungen. Deshalb müssen wir die Straße mit großen Wassergräben schützen. Ein weiteres Problem ist die Erde. Der Mount Kenya war einmal ein Vulkan. Wir haben hier Erde, die reich an Asche ist, also ein leichter Boden, der vom Regen sofort weggeschwemmt wird.
And the soil we have here is mixed with ash, so it's very easy to be washed away.
Für Kerogeki ist die Rechnung aufgegangen. Die Straße ist fast fertig, die Bewässerung funktioniert und trägt buchstäblich Früchte.
Die Natur ist in einem Land wie Kenia schon heute eine größere Herausforderung als etwa in West- oder Mitteleuropa. Dies wird sich in nächster Zeit noch verschärfen, sagen Wissenschaftler. Durch den Klimawandel und andere Veränderungen, sagt Jean Feider.
Aber sie haben auch das große Problem des Verlustes der Biodiversität. Sie haben das Vorangehen der Wüste. Sie haben das Problem auch, dass die Wasserbestände zurückgehen und immer tiefer gehen. Dies ist eine sehr große neue Herausforderung und wir müssen uns überlegen, ob wir unsere Art und Weise, Landwirtschaft zu betreiben, nicht anpassen müssen an diese Herausforderung in Richtung einer mehr organisch orientierten Landwirtschaft zu einer Agroökologie, die sich bemüht, eigentlich mehr produzieren zu können mit weniger.
Eine ökologische Landwirtschaft, die mit weniger Einsatz mehr oder gleich viel Ertrag bringt, geht dies auf? Aus Indien die Reportage von Karin Wenger.
Hey. Ein paar Kühe und zwei Büffel und eine Hektare Land, auf der verschiedene Reissorten und Weizen wachsen, das sind Aruna Negis ganzer Stolz. Die kräftige Bauersfrau steht zwischen ihren Feldern am Fuße des Himalayas im indischen Bundesstaat Uttarakhand. Mit einer ausladenden Handbewegung zeigt sie übers Weizenfeld. Alles 100% biologisch. Das war nicht immer so auf dem Bauernhof von Aruna Negi.
Vor mehr als 30 Jahren hat die Regierung verschiedene Programme eingeführt und die Bauern motiviert, künstliches Düngemittel anzuwenden. Am Anfang hat die Regierung den teuren Dünger gar gratis abgegeben. Auch ich habe ihn verwendet und wurde in den ersten Jahren mit hervorragenden Ernten belohnt.
Das war in den 70er Jahren, der Beginn der sogenannten grünen Revolution. Mit Hochleistungssorten und großen Mengen an Düngemitteln wollte die indische Regierung die Landwirtschaftserträge massiv steigern, insbesondere für das Grundnahrungsmittel Reis. Die Regierung feierte einen Großerfolg bei der Hungerbekämpfung. Aruna Negis Begeisterung über die neuen hochgezüchteten Sorten verflog jedoch nach einigen Jahren.
Der Boden ging kaputt, Gemüse und Getreide wurden immer geschmackloser und die Preise für Saatgut und Dünger stiegen von Jahr zu Jahr.
Für Umweltaktivisten war die grüne Revolution vor allem eines: der Versuch, die indischen Kleinbauern in den Kreislauf der internationalen Agrarindustrie einzubinden. Auch Vandana Shiva, Aktivistin und Physikerin, gehörte zu den Kritikern. Ihre Antwort war die Bauernorganisation Naftanya, ins Deutsche übersetzt Neun Saaten, Ende der 80er Jahre gegründet von Vandana Shiva. Das Ziel, die indische Landwirtschaft vor einem Kulturverlust bewahren und zeigen, dass sich auch mit traditionellen Sorten bessere Ernten erzielen lassen, sagt Vinod Bhatt, der Forschungsdirektor von Naftanya.
Because of the Green Revolution, farmers they stopped using their own old varieties.
Wegen der grünen Revolution haben die Bauern aufgehört, die traditionellen Reissorten zu verwenden und stattdessen auf die Hochleistungssorten gesetzt. Damit sind viele lokale Sorten verloren gegangen und die Bauern haben vom Mischanbau zu Monokulturen gewechselt. Damit haben sie zwar am Anfang dank der Düngemittel ihre Erträge massiv steigern können, aber die Bauern sind damit auch abhängig geworden von internationalen Firmen.
They lost most of their traditional crops here.
Von Firmen wie zum Beispiel dem amerikanischen Konzern Monsanto. Sie verkaufen nicht nur genverändertes Saatgut, sondern auch gleich das passende Düngemittel. Die teuren Samen müssen jährlich neu gekauft werden. Aber garantiert ist der Ertrag keineswegs. So stürzten nach Missernten in Indien Zehntausende von Bauern in die Abhängigkeit und Überschuldung. Tausende trieb dies in den Selbstmord. Um aus der Abhängigkeit von internationalen Multis zu kommen, propagiert Naftanya nicht nur biologische Landwirtschaft und Mischanbau statt Monokulturen. Im Zentrum außerhalb von Dehradun, zwischen Mangobäumen, Reisfeldern und Wurmkompost, führt die Organisation auch eine der größten Saatgutbanken des Landes.
Welcome in Seed Bank of Naftanya.
Ein Angestellter von Naftanya führt uns durch einen hohen Raum, in dem Glasgefäße bis unter die Decke gestapelt sind. Hier werden 1400 lokale Samensorten aufbewahrt. Dazu gehören 600 verschiedene Reis- und 100 Weizensorten.
This is a Brahma Dhan, this is a Yusuf Kasturi, this is a Kalmuli.
Die lokalen Bauern können hier vor der Aussaat ein Kilo Saatgut beziehen. Nach der Ernte müssen sie dafür ein Kilo und 150 Gramm Saatgut zurückbringen, also einen Zins von 15%. Heute führt Naftania 65 solcher Samenbanken in 16 indischen Bundesstaaten. Gesammelt würden stets nur lokale Sorten, erklärt Vinod Bhatt von Naftania.
Nur mit lokalen Sorten können die Bauern langfristig einen maximalen Ertrag erwarten. Das verstehen inzwischen auch Tausende von Bauern, die sich Naftania angeschlossen haben.
Zu Naftania gehört seit Ende der 90er Jahre auch Bäuerin Aruna Negi. Die Umstellung auf biologische Landwirtschaft bescherte ihr 3 magere Jahre mit kargen Ernten. Doch heute sind die Erträge mit den traditionellen Sorten wieder so gut wie früher, als sie noch Samen und Dünger kaufen musste. Die absehbaren mageren Jahre während der Umstellung schrecken auch heute viele Bauern ab. Dazu kommt, dass sich seit der grünen Revolution das Verhältnis vieler Bauern zu ihrem Land verändert habe, sagt Vinod Bhatt.
They also try to exploit it.
Die Bauern wollen aus ihrem Land den maximalen Nutzen ziehen. Die Regierung und die multinationalen Firmen haben jahrelang gebetsmühlenartig wiederholt, dass Chemikalien und Hochleistungssorten gut sind. Dies hat sich im Gedankengut der indischen Bauern verankert. Einmal im Teufelskreis gefangen, wird es schwierig, wieder auszubrechen.
Heute ermuntert zwar auch die Regierung die Bauern zum biologischen Anbau. Einige regionale Regierungen haben zaghaft begonnen, die biologische Landwirtschaft zu unterstützen. Aber subventioniert werden noch immer vor allem Düngemittel.
Das Projekt Naftania setzt für Jean Faider am richtigen Ort an. Bei den Erfahrungen, die die Bauern bereits in ihrer traditionellen Landwirtschaft gemacht haben.
Die haben dort sehr große Erfahrungen, eine große Diversität von Saatgut angebaut im Laufe der Jahre. Und die sind sehr gut in der Lage, dies zu benutzen, wenn sie nur ein Minimum von Unterstützung von ihren Regierungen erhalten können. Wir sind immer der Meinung, dass um landwirtschaftliche Produktion zu verbessern, brauchen wir mehr Forschung. Das müssen dann von oben diktiert werden, was der Bauer zu tun hat. Wir müssen zuerst von der Realität ausgehen in den Entwicklungsländern. Dort haben die allermeisten Bauern, Kleinbauern, weniger als 2 Hektar. Wir müssen also mit dieser Kleinstruktur weiterleben können. Ich glaube, der Großteil der Bauern auf unserem Planeten sind Kleinbauern. Aber dennoch hat zum Beispiel das Modell China gezeigt, dass man auf 1 Hektar genug produzieren kann, um eine Zahl von etwa 30 Personen ernähren zu können.
Eine solche Methode ist ja ein klarer Bruch mit der Strategie der internationalen Agrarkonzerne. Die wollen ja Düngemittel verkaufen, die wollen ja Saatgut verkaufen.
Damit sprechen Sie natürlich ein anderes Thema an, wer von dieser Globalisierung auch im Landwirtschaftsbereich profitiert hat. Und das sind vor allem die großen Unternehmen, die transnationalen Unternehmen, die Produkte an die Bauern verkaufen, was Maschinen anbelangt, was Saatgutmittel anbelangt, was Düngemittel anbelangt. Und dann haben Sie auch transnationale Organisationen, die die Produkte der Bauern aufkaufen und dann transportieren, transformieren und verkaufen. Und diese transnationalen Unternehmen haben sich ständig konzentriert, sind immer mächtiger geworden und damit sehr oft in eine Lage gekommen, wo sie dem Kleinbauern einen sehr geringen Preis anbieten und auf der anderen Seite dem Konsumenten einen ziemlich großen, interessanten Preis abfordern können und dementsprechend dann auch ihre Profite ausbauen können.
Glauben Sie, dass die Großkonzerne einen solchen Wandel wieder zurück zur Erfahrung des Kleinbauern zustimmen wird?
Ja, ein großes Unternehmen, was ein privates Unternehmen ist, hat natürlich zum Ziel, das Geschäft möglichst zu vergrößern und Profite zu machen. Das ist der Sinn dieser transnationalen Unternehmen. Es ist an den Regierungen zu sehen, dass die notwendigen Gesetze bestehen, um die Aktivität dieses Unternehmens ein bisschen zu regulieren. Oder auch selbst Initiativen ergreifen, damit die Bauern möglichst selbst ihre Produkte vermarkten können.
Sie haben geschrieben in Ihrem Buch, die durchschnittlich erzielten Erzeugerpreise sind elenderzeugende Preise. Heißt das, der Markt kann das Hungerproblem nicht lösen?
Man muss natürlich zuerst feststellen, dass der Preis, den der Produzent für seine Produkte erhält, lebenswichtig ist für seine Ernährung, für die Existenz seiner ganzen Familie. Wenn Sie die Preisentwicklung beobachten über die letzten Jahrzehnte, stellen Sie fest, dass zwischen 1980 und 2005 die Preise, die der Produzent erhalten hat, regelmäßig gefallen sind und regelmäßig auch unter dem Gestehungspreis gelegen haben. Das heißt, der Kleinbauer konnte seine Kosten nicht mehr abdecken. Und diese Preislage ist natürlich ein Faktor gewesen, der viele Produzenten, viele Bauern, viele Kleinbauern in die Verzweiflung getrieben hat und vom Land eigentlich weggetrieben hat. Unsere Bauern im reichen Norden hatten natürlich den Vorteil, dass wir uns in der EG zum Beispiel auf die Beihilfen stützen konnten. Und damit haben die Bauern bei uns eine Kompensation erhalten, die ihnen erlaubt hat, eigentlich einigermaßen über die Runden zu kommen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich auf diese Preisentwicklung konzentriert. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, um aus dieser Notlage herauszukommen, dass die Regierungen in den Entwicklungsländern sich ein bisschen vom Weltmarkt abkoppeln, um diese Preise nicht einfach übernehmen zu müssen. Und ich glaube, eine Neuregulierung ihrer eigenen Märkte, nationalen Märkte oder regionalen Märkte, wäre eine Lösungsmöglichkeit, um aus dieser Problematik der Preise herauszukommen.
Die Frage ist nur für mich, wie sollen sich diese armen und häufig sehr schwachen Regierungen gegenüber den starken internationalen Organisationen, wie zum Beispiel Weltbank, wie Währungsfonds, durchsetzen, die eben genau fordern, dass man diese Schranken möglichst tief hält?
Das ist natürlich ein sehr großes Problem. Solange viele Länder abhängig bleiben von ihren Darlehen, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds gewährt haben, bleibt diese Situation natürlich sehr kompliziert. Es gibt viele Abhängigkeiten, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben, und das ist oft problematisch für viele Verwaltungen, Regierungen, von dieser Abhängigkeit wegzukommen. Aber wir kommen nicht herum, diesen Weg wirklich zu verbessern.
Herr Feider, die UNO hat sich vor 12 Jahren das Ziel gesetzt, bis 2015 den Hunger deutlich zu verringern. Und heute sind wir genau auf der anderen Spur. Das heißt, es hungern heute mehr Leute als damals. Denken Sie, das wird gelingen, zumindest bis ins Jahr 2020?
Ich glaube, diese Entwicklung muss man äußerst ernst nehmen. Ich glaube, es ist auch in unserem Interesse, dass wir es zu einer Änderung kommen lassen. Ich behaupte, dass wir verschiedene Herausforderungen in Europa nicht in den Griff kriegen, wenn es zum Beispiel nicht möglich sein wird, in Afrika eine andere Entwicklung ermöglichen zu lassen. Afrika muss sich unbedingt entwickeln können. Das ist auch der Preis, der zu zahlen ist, um das Problem der Auswanderung, der Migration in den Griff zu kommen. Die Afrikaner werden nicht auf ihrem Kontinent bleiben, wenn sie so arm bleiben, wie sie heute sind. Und die werden alles unternehmen, auch ihr Leben sogar riskieren, um wegzukommen, um anderswo hinzukommen, auch nach Europa. Und wir haben dieses Phänomen sehr oft beobachten können in den letzten Jahren. Und wir haben ein Interesse daran, dass wir die wirkliche Entwicklung, den Aufbau von Produktionskapazitäten in Afrika, in der Landwirtschaft, auch in der Industrie anders sehen und anders ermöglichen sollen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.